Herzlich willkommen zum Energieupdate mit Dr. Ludwig Möhring. Ich bin Miriam Ahrens und begrüße Sie sehr herzlich zu unserem Podcast im Juni 2024. Hallo Herr Möhring.
Moin Frau Ahrens.
Mitte Mai ist die Deutsche Umwelthilfe, kurz DOH, mit der Forderung nach verstärktem Ausbau der Tiefengeothermie an die Bundesregierung herangetreten. Sie macht mit dem Titel Tiefengeothermie die unterschätzte Wärmequelle auf und sieht einen erheblichen Investitionsbedarf von rund 200 Milliarden Euro bis 2045. Mit dem Ziel, bis zu 300 Terawattstunden Wärme pro Jahr zu erzeugen. Das sind bei einem Wärmemarkt von rund 800 Terawattstunden im Jahr große Zahlen. Auch Ihr Verband, der BVEG, sieht ja enormes Potenzial für die Tiefengeothermie. Nun ist die DOH ja nicht unbedingt als Organisation bekannt, die den Themen rund ums Tiefbohren besonders positiv gegenüberstellt. Siehe die ablehnende Haltung der Förderung von Öl und Gas. Ist das bei der Tiefengeothermie nun anders? Zeichnet sich da etwa eine Allianz zwischen DOH und BVEG ab?
Naja, also bevor wir über Allianzen reden hier. Fakt ist, dass die DOH hier ein sehr wichtiges Instrument zur Dekarbonisierung des Wärmemarktes auf den Tisch der politischen Kommunikation legt. Und dabei, das betone ich auch und ehrlich gesagt auch gerne, auch viel Richtiges adressiert. Sie erkennt die Lebenswirklichkeit im Wärmemarkt und spricht sich für Tiefengeothermie als eine wesentliche Lösung aus. Das ist zum einen zutreffend und zum zweiten hebt sich die DOH damit von vielen Akteuren ab, die permanent alle Lösungen letztlich im Strom aus Wind und Sonne suchen und dann auch zu finden glauben. Kurz, im Kern hat die Deutsche Umwelthilfe hier einen Punkt und es ist wichtig, das auch so zu beschreiben.
Dann mal der Reihe nach, Herr Möhring. Tiefgeothermie als zentrale Lösung für den Wärmemarkt hatten wir ja schon vor einem Jahr im Energieupdate näher beleuchtet. Was bringt die DOH denn jetzt hier an neuen Erkenntnissen?
Das Verdienst dieses Positionspapiers ist es, letztlich die relevanten Themen im Zusammenhang mit der Tiefengeothermie insgesamt zu erfassen. Potenziale, Anforderungen, Risiken, Kosten. Ganz ehrlich, da ist auch vieles richtig beschrieben, insbesondere unter Bezugnahme auf die meiner Ansicht nach richtungweisende Roadmap des Fraunhofer-Institutes und Analysen des Umweltbundesamtes. Fragen zur Wirtschaftlichkeit im Zusammenhang mit den technischen Anforderungen werden dann natürlich weiterhin bleiben, ja? Aber jetzt geht es erst einmal um das Bigger Picture.
Und was sind die neuen Erkenntnisse?
Nun ja, also abgesehen von der Berücksichtigung jüngerer Entwicklungen, sage ich mal ganz platt, nicht zuletzt die Tatsache, dass die DOH sich dieses Themas annimmt und es entsprechend politisch platziert. Das alleine hat einen Wert. Und Sie können sich denken, dass die gleichen Forderungen unterschiedlich bewertet werden, je nachdem, wer sie erhebt.
Was genau meinen Sie damit?
Nun ja, in der öffentlichen Debatte in Deutschland wird ja schnell unterschieden, je nachdem, wer hier mit welchen Interessen unterwegs ist. Nicht? Also wenn ein Industrieverband für seine Industrie unterwegs ist, dann wird das schon mal ohne nähere Betrachtung als schlichter Lobby-Talk abgehakt. Wenn aber die Deutsche Umwelthilfe unterwegs ist, dann ist die öffentliche Wahrnehmung schnell eine andere. Ich will mich hier jetzt nicht zur öffentlichen Einschätzung von Verbänden bzw. der Deutschen Umwelthilfe oder anderen NGOs äußern, aber das ist auch Lebenswirklichkeit in Deutschland.
Also mehr öffentliche Aufmerksamkeit für die Tiefengeothermie, wenn sich die DOH dafür einsetzt?
Tja, aber nochmal, ich will dabei gar nicht bewerten, mit welcher Interessenlage NGOs in vielen Fällen aktiv sind. Mir geht es darum, die Aussagen auf ihren faktischen Gehalt herunterzubrechen. Und da stelle ich fest, dass die DOH im Zusammenhang mit der Tiefengeothermie eben im Kern durchaus zutreffend unterwegs ist.
Trotzdem, Herr Möhring, ich wundere mich schon, dass die DOH, sonst ausgewiesener Gegner der Öl- und Gasindustrie, hier jetzt plötzlich im Bohrlochbergbau die Lösung für den Wärmemarkt sucht. Schließlich muss man bei der Tiefengeothermie ja auch wie bei vielen Öl- und Gasbohrungen mehrere tausend Meter tief bohren.
Exakt. Und nicht nur das. Die Bohrungen in der Öl- und Gasindustrie laufen auch grundsätzlich nach denselben technischen Anforderungen ab und haben auch mit vergleichbaren Risiken, zum Beispiel für Trinkwasserressourcen, zu kämpfen. Die DOH hat in ihrem Positionspapier, ehrlich gesagt, auch recht ausführlich zu genau diesen Risiken im Zusammenhang mit Bohrungen Stellung bezogen.
Und mit welcher Aussage?
Mit der Aussage, dass die Bohrungen gut abgedichtet werden müssen, was aber dann auch Stand der Technik sei und eine Vorschrift für Bohrungen und dann auch funktioniere. Die DOH spricht aber auch andere Aspekte von Bohrungen und denkbare Wassergefährdungen an, die sie alle für managebar hält.
Aber das gilt doch auch für Öl- und Gasbohrungen. Hat die DOH hier ihre Meinung geändert?
Also die grundsätzliche Meinung zu Öl und Gas wird die DOH wohl kaum geändert haben. Aber trotzdem lassen wir uns bei den Fakten bleiben. Die DOH hält die technischen Risiken der Tiefengeothermie für absolut beherrschbar. Übrigens auch unter Berufung auf das Umweltbundesamt. Und damit haben die Kolleginnen und Kollegen der DOH natürlich auch recht. Und ich habe keinen Zweifel, dass die weiterhin gegen Öl- und Gasbohrungen sind bei DOH. Aber das liegt eben daran, dass sie die Nutzung von Öl und Gas ablehnen und glauben, wenn man hier nicht mehr produziert in Deutschland oder in Europa, dann sei das gut fürs Klima. Damit, das haben wir hier ja schon diskutiert, damit liegt DOH bekanntlich falsch, da wir einfach nur mehr Erdgas importieren müssten, wenn wir hier weniger Erdgas fördern.
Okay, Herr Möhring, aber trotzdem. Offenbar werden Tiefbohrungen von der DOH als sicher und umweltverträglich machbar angesehen.
Ja, und genau diese Feststellung, die können wir alle hier im Grundsatz auch so mitnehmen. Und auch DOH geht davon aus, dass Tiefbohrungen, die unter Beachtung der geltenden Gesetze erfolgen, keine Umweltauswirkungen haben.
Dann lassen Sie uns das noch etwas aufbohren im wahrsten Sinne des Wortes. Wie sicher ist denn so eine Tiefbohrung? Da gibt es ja bekanntlich viel Kritik und auch bei der Tiefengeothermie gab es ja Unfälle.
Also wir können in Deutschland stolz sein auf ein umfassendes Regelwerk für Tiefbohrungen und auf das seit Jahrzehnten bewährte Konzept mit den Bergbehörden als Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden und ein enges Geflecht an Regelungen, wie Bohrungen durchzuführen sind. In Niedersachsen, wo ja bekanntlich ein Großteil der Öl- und Gasvorkommen liegen, hat das Landesbergamt im Jahre 2022 die technischen Anforderungen für Tiefbohrungen in einer breit überarbeiteten Neu-Tiefbohrverordnung noch einmal verschärft. Aber auch der BVEG als technischer Fachverband hat Leitlinien für Bohrungsintegrität erarbeitet, in denen wir die Best Practices, wie man das so schön sagt, also die Best Practices dieser Industrie erfasst haben. Übrigens auch für die Tiefengeothermie. Also wir haben alle Voraussetzungen hier in Deutschland, dass auch die Tiefengeothermiebohrungen professionell durchgeführt werden.
Die Deutsche Umwelthilfe sagt in ihrem Positionspapier auch, dass es wichtig sei, dass Fachleute zum Zuge kämen. Das dürfte ja bei Ihnen offene Türen einrennen.
Also ja, in der Tat, es ist immer gut, sich Experten heranzuholen. Und bei Tiefbohrungen, da gilt das umso mehr. Und ich glaube, darum geht es hier auch der DOH. Es gibt Untertagerisiken, die sich nur mit einer hochprofessionellen Herangehensweise managen lassen. Dazu gehört die Analyse des Untergrundes und der Geothermiepotenziale, aber eben auch die Durchführung der Bohrung selbst. Sonst wird in der Tat schnell viel Geld in den Sand gesetzt.
Lassen Sie mich mal zu weiteren Herausforderungen kommen, die die DOH auch anspricht. Sie fordert eine bessere Datenlage durch Seismik und Bohrungen und das Fündigkeitsrisiko soll durch einen staatlichen Risikofonds abgesichert werden. Ist das richtig?
Im Prinzip ja. Aber lassen Sie mich auch das kurz einordnen. Eine hinreichende Datenlage ist kein Selbstzweck für neugierige Geologen, sie ist ein Muss für eine professionelle Bewertung des Untergrundes. Und diese Bewertung wiederum ist ein Muss für die Entscheidung, ob, wo, wie tief und mit welchen Erwartungen gebohrt wird. Andersherum, wer das Risiko, eine nicht erfolgreiche Bohrung zu haben, minimieren will, der muss zunächst die dafür erforderliche Datenlage herstellen. In der Öl- und Gasindustrie ist das übrigens seit vielen, vielen Jahrzehnten klar verstandenes Best Practice. Aber lassen Sie mich noch ergänzen, die Bewertung dieser Daten, die muss dann ebenfalls professionell erfolgen. Das Haben von Daten alleine reicht noch nicht. Sie müssen zutreffend interpretiert werden. Und da sind immer Spielräume. Zum Glück gibt es in Deutschland noch die Expertise aus jahrzehntelanger Öl- und Gasförderung. Und auch das ist nicht zu unterschätzen.
Bevor ich zur Absicherung des Fündigkeitsrisikos komme, noch eine Frage. Es muss doch im Interesse der Projektbetreiber liegen, genau das auch zu tun. Warum betonen Sie das so?
Ja, ein guter Punkt. Dazu zwei Aspekte. Also zum einen gibt es gerade bei der in Deutschland noch jungen Tiefengeothermie eine Menge Unknown Unknowns. Heißt, neben den Problemen, die man kennt, die so bekannt sind, das sind Known Unknowns, Entschuldigung für die Anglizismen hier, gibt es auch noch Themen, von denen insbesondere neue Player nicht einmal wissen, dass sie die nicht wissen. Unknown Unknowns. Und die sind dann besonders gefährlich. Risiken, die man nicht einmal sieht. Und hier mal konkret, die Bedeutung der Bewertung des Untergrundes und die damit zusammenhängenden Komplexitäten und Unsicherheiten bei der Bewertung müssen erst einmal als Problem erkannt und anerkannt werden. Zum Beispiel die Erkenntnis, dass das Haben von Daten, ich hatte es gesagt, dass das Haben von Daten noch nicht ausreicht, um erfolgreich zu bohren. Die gewonnenen Daten, die müssen interpretiert werden und dann auch informiert bewertet werden. Und bitte auch nicht missverstehen, ich will es gar nicht zu groß machen jetzt als Thema. Das ist alles machbar, aber man muss es eben professionell tun. Es wird immer wieder über Projekte diskutiert, die nicht so erfolgreich waren, wie vorher erwartet und auch kommuniziert worden war. Und dazu wird mir von Experten häufig gesagt, naja, das war von vornherein absehbar bei der Art und Weise, wie das Projekt entwickelt wurde. Vorhandene Daten waren nicht ausreichend, Analyse und Bewertung eben nicht professionell im Einzelfall. Und darum ist die Forderung, um das zusammenzufassen, darum ist die Forderung der DOH zu Seismik- und Erkundungsbohrungen im Kern meines Erachtens zutreffend.
Das sind doch aber auch Themen, die Sie aus der Öl- und Gasförderung kennen, oder?
Exakt. Und Sie ahnen nicht, wie viel Geld in der weltweiten Öl- und Gasindustrie seit Anbeginn in die Verbesserung der Analysefähigkeiten bezüglich des Untergrundes geflossen ist. Schlicht mit dem Ziel, den Anteil der erfolgreichen Bohrungen zu erhöhen. Bohrungen sind sehr teuer und schnell ist man da in einem zweistelligen Millionenbetrag. Und das vorhandene Know-how, dieses vorhandene Know-how aus der Öl- und Gasindustrie kann sich die Tiefengeothermie zunutze machen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Sie muss sie sich auch zunutze machen, wenn sie Projekte in den allermeisten Fällen zum Erfolg führen. Wie gesagt, die Bedeutsamkeit dieser Frage muss erst einmal erkannt und berücksichtigt werden. Dann muss die notwendige Expertise schlicht an den Start gebracht werden.
Ich vermute mal, dass die von Ihnen so betonte professionelle Bewertung des Untergrundes nicht zum Nulltarif zu haben ist. Schaffen Sie mit solchen Anforderungen nicht in erster Linie neue Jobs für die Tiefbohrindustrie und für die Geologen?
Ja, also man kann Tiefengeothermiebohrungen ohne diese Expertise auf den Weg bringen. Ja? Was heißt das? Man schraubt schlicht die Erfolgswahrscheinlichkeit solcher Projekte erheblich nach unten. Wer damit leben kann, bitte. Ja? Aber gerade bei Tiefengeothermieprojekten ist das ja im Normalfall gerade nicht der Fall. Ja? Wie steht ein Stadtwerk da, das ein solches Projekt auf den Weg bringt und dann wegen unprofessioneller Bewertung des Untergrundes nicht die Wärmemenge generieren kann, die sie für einen erfolgreichen Betrieb dieser Tiefengeothermieanlage benötigt? Ja? Machen wir uns das vor, das kann sich auch die im Werden befindliche junge Tiefengeothermie insgesamt nicht erlauben. Alle, auch die Politik, werden irritiert schauen, wenn sich erfolglose Bohrungen häufen. Wir brauchen alle Erfolge. Bürger, die Politiker, die Tiefengeothermieindustrie. Und die Verbesserung der Datenlage und die professionelle Bewertung, sie ist aus den genannten Gründen eben gerade nicht Selbstzweck. Aber, und das gehört auch dazu, Projektbetreiber sehen natürlich immer auch die Kosten. Und die professionelle Generierung und Bewertung von Daten kostet Geld. Und wenn sie im besten Interesse des Projektes ist, mag es im Einzelfall dazu kommen, dass die Betreiber dennoch glauben, darauf verzichten zu können. Manchmal vielleicht auch deshalb, weil sie ihr Risiko nicht richtig verstanden haben. Das sind die von mir angesprochenen Unknown Unknowns und die sind zu verhindern.
Was ist der zweite Aspekt, den Sie im Zusammenhang mit dem Interesse der Projektbetreiber im Auge hatten?
Ja, der knüpft daran an, was ich im Endeffekt gerade schon gesagt habe. Es geht um die Absicherung des Fündigkeitsrisikos. Das ist grundsätzlich ein richtiges und wichtiges Konzept für den Hochlauf der Tiefengeothermie. Ja? Es gibt unvermeidbare Risiken bei Tiefengeothermieprojekten, auch bei professioneller Herangehensweise. Einen solchen Fall abzusichern halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Für nicht sinnvoll halte ich es, auch solche Projekte abzusichern, bei denen die erforderliche professionelle Bewertung des Untergrundes nicht oder noch nicht erfolgt ist. Denn dann besteht große Gefahr, dass Geld in Projekte gesteckt wird, die es womöglich von Anfang an nicht wert waren.
Warum das?
Aus zwei Gründen. Wenn Staat das Fündigkeitsrisiko übernimmt, dann würden hier Projekte staatlich unterstützt, die es objektiv nicht verdienen. Das scheint mir mal klar zu sein. Und zum Zweiten, lädt die Übernahme des Fündigkeitsrisikos durch Dritte die Projektbetreiber geradezu dazu ein, sich auf die finanzielle Absicherung des Fündigkeitsrisikos zu verlassen und die Bewertung des Untergrundes eben nicht professionell durchzuführen. Wir im BVEG, wir treten daher dafür ein, dass staatliche Förderung von Projekten an klare Anforderungen für die Projektdurchführung und Bewertung des Untergrundes geknüpft wird. Das sichert die Erfolgsaussichten und führt hoffentlich auch dazu, dass zukünftig Versicherungen wieder bereit sind, das Fündigkeitsrisiko zu versichern. Dann wäre der Staat sogar raus. Das ist seit einiger Zeit aufgrund von früheren Misserfolgen bei Geothermieprojekten leider nicht mehr der Fall, dass Versicherungen hier eintreten. Eine sich selbst tragende Industrie sollte das über Versicherungslösungen managen können. Daran müssen wir letztlich alle arbeiten.
Herr Möhring, Sie kennen das Thema ja aus der Öl- und Gasförderung. Wie sichern sich die Förderunternehmen denn gegen das Fündigkeitsrisiko ab?
Also die meisten der Firmen, mit denen wir arbeiten, die haben ein so großes Portfolio, auch ein internationales Portfolio, an professionell geplanten Bohrprojekten, dass die gar keine Versicherung benötigen oder in Anspruch nehmen wollen. Ja. Sie haben das immer bestehende Risiko von Fehlbohrungen so weit reduziert, dass sie damit wirtschaftlich umgehen können. Und dann brauchen sie letztlich keine Versicherung. Ja. Also müssen wir ja wissen, diese Versicherung gibt es ja auch nicht kostenlos. Aber noch einmal, diese Firmen wissen um die Bedeutung der Minimierung von Upstream-Risiken und sie handeln entsprechend. Der BVEG hat in diesem Zusammenhang mit einer Vielzahl von Akteuren Leitfäden entwickelt, die Hilfestellungen für die professionelle Projektentwicklung auch bei der tiefen Geothermie geben. Die sind kostenlos und das hat auch nichts mit Lobby-Talk zu tun.
Wir reden hier ja heute schwerpunktmäßig über Bohrungen. Wenn ich also auf Basis von professioneller Vorbereitung genau weiß, wo und wie tief ich bohren muss, kann es ja trotzdem noch schief gehen, oder?
Das ist leider nicht komplett auszuschließen. Aber auch hier hilft professionelle Vorbereitung und die Einbeziehung professioneller Bohrfirmen. Auch das kostet, ganz klar, aber es zahlt sich aus. Ja? Hier profitiert die Tiefengeothermie eindeutig von den Erfahrungen der Öl- und Gasindustrie. Ich weiß, das wird teilweise kritisch gesehen mit Blick auf zusätzliche Anforderungen, aber wir sollten, ehrlich gesagt, stolz darauf sein, dass wir als Volkswirtschaft wissen, wie man sicher bohrt. Und das Ganze mit bergbehördlicher Genehmigung und unter enger Aufsicht. Dann haben wir die Voraussetzungen geschaffen, dass fehlgegangene Bohrungen mit erheblichen Schäden der Vergangenheit angehören. Auch hier muss professionelle Planung und Durchführung Voraussetzung dafür sein, dass Versicherungen dieses Risiko übernehmen. Ja? Und ich sage es ganz platt, wer das letztlich ablehnt, der ist bezogen auf Projekte vermeidbaren Risiken ausgesetzt und trägt möglicherweise dazu bei, dass die Tiefengeothermie ihre Reputation als sicherer erneuerbarer Energieträger verliert. Und das wäre wirklich denkbar schade und wirklich schlecht für die Energiewende.
Wir können also festhalten, die Nutzung des Untergrundes ist mit Risiken behaftet und diese sind managebar, wenn man es richtig angeht. Ein weiterer interessanter Aspekt ist die gesellschaftliche Akzeptanz. Die Deutsche Umwelthilfe fordert, die Menschen transparent mitzunehmen bei diesen Projekten und Vertrauen aufzubauen. Was sagen Sie nun dazu?
Das teile ich vollständig. Ja. Es gibt in Deutschland viel Skepsis bezüglich derartiger Bohrungen und dem kann man sich durch offene Kommunikation und Mitnahme der Bevölkerung in sehr konstruktiver Art und Weise stellen. Also gerade auch mit Blick auf den Wert, den die Aktivität hat. Und zwar hier, wie von der DUH ja herausgestellt auch, die Sicherung einer CO2-freien Wärmeversorgung über Wärmenetze. Also das ist alles richtig.
Da muss ich aber nochmal nachhaken, Herr Möhring. Ihre Industrie hat doch eine Menge Erfahrung bei der Kommunikation vor Ort. Da bildet sich doch immer wieder mal Widerstand, auch wenn Sie noch so transparent informieren. Macht sich die DUH da was vor?
Ganz ehrlich, glaube ich eigentlich nicht. Zum einen sehen wir da vielfach ein verfälschtes Bild in den Medien. Ja, also der Protest gegen irgendetwas gelangt in Fernsehen und Zeitungen und Social Media tun ein Übriges. Ja, die weit größere Zustimmung wird dann kaum zur Kenntnis genommen. Leider wird diese Schieflage dadurch noch problematischer, dass Politik und Verwaltung dem Protest häufig ebenfalls größere Aufmerksamkeit schenken als der Zustimmung. Also wir haben meiner Ansicht nach häufig ein Zerrbild der Wirklichkeit, das sich dann auch noch in politischen Entscheidungen wiederfindet. Aber jetzt natürlich auch gerne dazu, also zum Protest. Deutschland ist ja bekannt für seine Protestkultur, gerade in der von Projekten betroffenen Nachbarschaft. Stichwort Not in my backyard, also NIMBY, das ist mittlerweile ja fast ein deutsches Wort. Bei den großen Stromtrassen zum Beispiel, da lassen wir uns das gerade 20 Milliarden Euro zusätzlich kosten, damit Stromkabel in bestimmten Gegenden Deutschlands in der Erde verlegt werden, statt als Überlandkabel wie gewohnt. Ja? Anderes Beispiel, die heimische Öl- und Gasförderung, die in vielen Bereichen Deutschlands sehr unterstützt wird, sieht sich in einigen Regionen einem massiven Protest gegenüber. Das kennt übrigens aber in sehr viel geringerem Maße auch die Tiefengeothermie. Dort, wo Unfälle aufgetreten sind, dort gibt es Bürgerinitiativen. Ja? Und worum geht es nun? Jetzt muss dafür gesorgt werden, dass die adressierten und auch dann durchaus berechtigten Fragen und Sorgen angesprochen und idealerweise faktenbasiert aus dem Weg geräumt.
Aber das gelingt Ihnen doch bei Öl und Gas auch nur in geringem Maße, wenn sich erstmal ein Protest artikuliert hat. Warum ist das bei der Tiefengeothermie eher möglich?
Naja, also hat man ja festgestellt, die eingesetzte Bohrtechnologie, die ist bekanntlich vergleichbar. Aber der Unterschied liegt in der Einschätzung des Nutzens der jeweiligen Aktivität. Das ist jedenfalls meine Bewertung. Der Protest gegen die Öl- und Gasbohrungen richtet sich meist gegen die Nutzung von Öl und Gas und basiert auf dem Glauben, dass es für das Klima am besten wäre, wenn wir hier in Deutschland nicht mehr fördern, ja, und es recht nicht mehr nach Öl und Gas bohren. Deutschland also gewissermaßen an der Spitze der Bewegung gegen die weltweite Öl- und Gasproduktion. Ja, also unsere Hörer wissen, dass dieser Ansatz selbst unter Klimagesichtspunkten falsch ist. Aber es geht hier um die subjektive Einschätzung aus dem Protestlager. Bei der Tiefengeothermie, da ist das anders. Ja? Wer den Wärmemarkt CO2-frei bekommen möchte, der kommt letztlich an der Tiefengeothermie nicht vorbei. Ja, da mögen jetzt innerhalb der CO2-freien Optionen für den Wärmemarkt, also Stichwort Wärmepumpe oder Biomethan, da mögen Scharmützel untereinander ausgetragen werden, aber da versucht gerade nur jeder ein möglichst großes Stück vom Kuchen abzubekommen. Ja? Letztlich brauchen wir alle erneuerbaren Optionen gerade im Wärmemarkt. Tiefengeothermie ist als grundlastfähige erneuerbare Energie ein echtes Pfund für die Dekarbonisierung des Wärmemarktes. Ja? So, und jetzt kommt's. Damit ist also der Nutzen ein anderer als bei fossilen Energien. Jedenfalls in den Köpfen vieler Menschen. Und damit fehlt dieses Protestelement, dass man eine bestimmte Technologie schlicht nicht will, weil sie fossil ist.
Zurück zur Technologie der Bohrung. Sie ist doch bei der Tiefengeothermie technisch absolut vergleichbar mit Bohrungen nach Öl und Gas. Und das Gleiche gilt im Kern auch für die technischen Risiken.
Ja. Aber das wird dann erschlagen von dem akzeptierten Nutzen einer Tätigkeit, wie ich es gerade gesagt habe. Ja, also für mich ein klarer Fall von, wenn zwei das Gleiche tun, dann ist es eben noch lange nicht dasselbe. Und ja, ich nenne das dann ganz gerne, das ist eben hier Bohren für den guten Zweck.
Ist das nicht schräg? Müsste diese Einschätzung dann nicht auch für Öl- und Gasbohrungen gelten?
Ja und nein. Lassen Sie uns mal auch da wieder runterbrechen. Es ist natürlich erstaunlich, wenn im selben Sachzusammenhang einmal so und einmal andersherum argumentiert wird. Wer also sagt, Tiefbohrungen nach Öl und Gas sind gefährlich und dürften nicht durchgeführt werden, der müsste das konsequent auch für Tiefengeothermiebohrungen sagen. Fakt ist aber auch, dass man den Ursprung der Kritik beachten muss. Bei Öl- und Gasbohrungen ist eben der Protest häufig gegen Öl und Gas selbst in seiner Nutzung gerichtet. Das ist eine andere Diskussion und da ordne ich auch die Bewertung durch die DOH ein. Kann man sich ja bohren? Ja. Sollte man das für Tiefengeothermiebohrungen nutzen? Ja. Und für Öl und Gas trifft DOH damit keine Aussage, ja? Außer meines Erachtens, dass auch dort sicher gebohrt werden kann. Und das, ehrlich gesagt, halte ich dann auch für eine wichtige Aussage. Ja? Oder ein anderes Beispiel, die DOH stellt in dem Papier heraus, dass mit den Bohrungen nach Tiefengeothermie nur ein sehr geringer Flächenverbrauch einhergeht, ja? Und das, ehrlich gesagt, das gilt natürlich sinngemäß auch für Öl- und Gasbohrungen.
Herr Möhring, das stellt mich trotzdem nicht ganz zufrieden. Machen wir uns dann nicht in der öffentlichen Debatte andauernd was vor? wenn derselbe Vorgang mal so und mal anders bewertet wird? Ist das nicht wieder so ein moralisierender Ansatz, bei der wir die Welt in Gut und Böse einteilen?
Naja, also was eine moralisierende Herangehensweise zu verschiedensten Themen angeht, ja, also da macht uns Deutschen tatsächlich weltweit kaum jemand was vor. Wenn wir mal sprachlich ein bisschen tiefer ins Regal greifen und das Werten nennen, dann kann man das vielleicht ein bisschen entspannter diskutieren. Und ja, unsere Energiepolitik, die Art, wie wir Transformation gestalten wollen, hängt massiv an politischen und gesellschaftlichen Wertungen, ja, und Vorfestlegungen. Und das ist vermutlich auch nicht völlig ungewöhnlich und mag auch demokratietypisch sein. Und das müssen wir ertragen, nenne ich das mal. Aber wo wir uns als Deutsche unterscheiden, zum Beispiel auch von unseren unmittelbaren europäischen Nachbarn, ist, dass wir die Wertung an den Beginn der Diskussion stellen und nicht an das Ende einer pragmatischen Analyse der Optionen. Die kann dann tatsächlich Wertung enthalten, aber als informierte Entscheidung. Hier in Deutschland wissen wir gerade bei Energiefragen leider zu oft gleich zu Beginn der Debatte, was richtig und falsch ist. Und damit verstellen wir uns vielfach den Weg und greifen zu kostspieligeren Lösungen oder ehrlich gesagt, wir kommen gar nicht dort an, wo wir hinwollen. Unsere europäischen Nachbarn sind da in ihrem Pragmatismus erheblich weiter.
Stichwort Wertung. Glauben Sie, dass es der DOH darum geht, die Tiefengeothermie im Rahmen einer solchen wertenden Betrachtung mit aufs Spielfeld der Dekarbonisierung zu verhelfen?
Will ich nicht spekulieren, ehrlich gesagt. Denn das Papier, das gefällt mir, das ist ja durchaus faktenbasiert, ja. Was natürlich hängen bleibt, ist eine DUH, die als Umwelt-NGO die Tiefengeothermie ausdrücklich pusht. Und das ist wichtig, meiner Ansicht nach, für viele ebenfalls wertenden Debatten in der Zukunft. Und bitte nicht missverstehen, ich wende mich überhaupt nicht gegen Wertungen. Die sind einfach auch erforderlich, ja. Aber sie sollten faktenbasiert und ausreichend informiert sein.
Abschlussfrage, wie so oft, Herr Möhring. Was heißt das jetzt für Ihre Mitgliedsunternehmen im BVEG?
Unsere Tiefengeothermie-Mitglieder, unsere Mitglieder aus dem Dienstleistungssektor, also etwa die Bohrfirmen, die stehen bereit für den Hochlauf der Tiefengeothermie. Sie brauchen stabile Rahmenbedingungen, nicht nur für staatliche Unterstützung, sondern auch für die Entwicklung des Wärmemarktes insgesamt. Auch was die Bohrungen angeht, würden mit Blick auf die zur Verfügung stehenden Bohrkapazitäten klare Randbedingungen helfen, die eine verlässliche Abschätzung eben dieser Bohraktivitäten ermöglichen. Ja? Unsere Öl- und Gasförderunternehmen, die können mitnehmen, dass der Bohrlochbergbau in Deutschland durch die Tiefengeothermie politisch und technisch ein neues Spielfeld bekommt, wenn die richtigen Argumente, die ja nun auch die DUH nennt, wenn die in der öffentlichen Diskussion verfangen. Und über den Tellerrand der Geothermie schauen, machen wir in diesem Zusammenhang dann hoffentlich auch ein paar Diskussionen über die Zukunft der Öl- und Gasförderung in Deutschland ehrlicher, nämlich basierend auf dem, was wir gerade ja auch hier diskutiert haben, dass wir schlicht nachvollziehen, dass alle Werkzeuge für einen sicheren und umweltverträglichen Bohrlochbergbau vorhanden sind, ob es nun Tiefengeothermie ist oder die Exploration und Produktion von Erdgas und Erdöl, jedenfalls solange wir Gas und Öl in Deutschland noch nutzen.
Danke für diese Einschätzungen, Herr Möhring. Ich nehme mit, der Bohrlochbergbau in Deutschland ist Erfolgsfaktor für die Transformation unserer Energielandschaft. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei waren. Hören Sie gerne wieder rein und empfehlen Sie das Energieupdate weiter. Bis zum nächsten Mal, wie immer am ersten Donnerstag im Monat.